Ja, es geht heute um Peter in der Bibel, um eine Person aus der Bibel, die uns ein Vorbild war in ihrem Gebet. Das war die Hanna, nachzulesen im ersten Buch Samuel, Kapitel 1 und 2. Wir haben vom Schorsch letzten Sonntag schon einiges über Anbetung gehört, über einige Punkte, was wichtig ist für die Anbetung und was Anbetung bedeutet. Schorsch hat gesagt, Anbetung ist Staunen über Gott, Staunen über seine Größe, über seine Macht, seine Schöpfung. Anbetung ist Niederfallen vor Gott. Anbetung beinhaltet auch, dass wir das Beste, das, was uns wichtig ist, Gott drangeben. Und Anbetung ist ein Überfließen des Herzens, der Schorsch gesagt, und dabei als Beispiel auch die Hanna genannt oder die Maria. Die beiden Gebete sind sich ja sehr ähnlich. Ja, und gerade diese Punkte, die der Schorsch auch genannt hat, letzten Sonntag finden wir eben bei der Hanna. Und wir wollen ihr Gebet mal nachlesen im 1. Samuel Kapitel 2. Dort heißt es, und Hanna betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht so viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er hebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Soweit das Gebet der Hanna. Wir wollen nochmal aufstehen und beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns auch dieses Gebet in der Bibel geschenkt hast, dass wir daraus lernen können, was Anbetung ist. Und wir merken, dass hier ein Gebet ist, wo einfach vieles auch drinsteckt und wo ein Mensch dahinter steht, der etwas mit dir erlebt hat. Und wir bitten dich einfach, schenk uns, dass wir heute an diesem Vormittag auch eine Begegnung haben mit dir, so wie Hanna es gehabt hat. Hab Dank für deine Gegenwart. Amen. Ja, wenn wir dieses Gebet der Hanna lesen, dann ahnen wir schon etwas. Wir ahnen, dass hier ein Mensch ist, der etwas mit Gott erlebt hat. Man kann so ein Gebet, wie es hier steht, kann man nicht einfach so schreiben, wie ein Gedicht oder wie irgendein Aufsatz oder sowas. Hier steckt was dahinter. Dieses Gebet ist das Ergebnis einer Schule, in die ein Mensch gestellt war. Es ist wie eine Examensarbeit, können wir vielleicht sagen, wie eine Doktorarbeit. Diese Woche waren 2 Ärzte auf unserer Station, die haben beide eine Prüfung gemacht. Eine Ärztin hat ihren Doktor bekommen, hat die Prüfung zum Doktor bestanden. Ein Arzt wurde Facharzt. Und ja, wir haben da Fotos gemacht und haben ein bisschen gefeiert auf Station. Und die Ärzte wurden auch immer wieder gefragt, ja, wie war es denn, wie war die Prüfung? Und dann haben sie halt ein bisschen erzählt, was sie gefragt wurden und wie es so ging. Und ich denke, ähnlich ist es so auch hier bei der Hanna. Sie hat eine Prüfung bestanden. Das Ergebnis ihrer Prüfung war diese Examensarbeit, diese Anbetung Gottes. Und ich würde jetzt auch gern die Hanna fragen, Hanna, wie ging es dir jetzt in der Ausbildung? Wie ging es dir in der Prüfung? Wie kam es überhaupt, dass du so ein Gebet sprechen kannst? Es steckt ja unheimlich viel drin in diesem Gebet. Du sagst, mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Herz freut sich im Heil Gottes. Und dann wird Gott groß gemacht durch verschiedene Aussagen. Zum Beispiel, du bist so heilig. Wie ein Fels bist du. Es gibt keinen, der so ein Fels ist. Es gibt keinen, der so viel weiß, der alles so gut beurteilen kann. Du zerbrichst die Starken und stärkst die Schwachen. Du machst arm, aber du machst auch reich. Du erhöhst und erniedrigst. Du tötest und machst lebendig. Du behütest die Füße deiner Treuen. Und so weiter. Viele Feststellungen, viele Gedanken über Gott, über seine Größe und seine Macht. Und jetzt würde ich gern die Hanna bitten, Hanna, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du in diese Anbetung geführt worden bist. Hast du eine Vision gehabt? Warst du auf einer Bibelschule? Vielleicht auf einer Anbetungsbibelschule? Und die Hanna würde vielleicht Folgendes antworten. Und was ich jetzt sage, entnehme ich einfach aus dem Kapitel 1, das ihr auch zu Hause vollständig nachlesen könnt. Jetzt denkt ihr einfach mal, ich bin die Hanna. Und ich erzähle euch ein bisschen, ja, so einen kleinen Lebensbericht, so ein Zeugnis, wie es gegangen ist. Ja, sagt die Hanna, ich war in der Lebensschule Gottes. Es war keine Bibelschule, es war eine Lebensschule. Es war nicht leicht. Zuerst war alles sehr schön. Ich habe geheiratet als junges Mädchen. Ich hatte einen wunderbaren Ehemann bekommen, der mich wirklich lieb hatte und mich richtig verwöhnte. Und dann verging ein Jahr, es vergingen zwei Jahre und ich bekam kein Kind. Und bei uns ist das ja eigentlich eine Schande. Manche sagen, es sei eine Strafe Gottes. Natürlich war mein Mann, der Elkana, auch sehr traurig darüber. Und schließlich entschloss er sich, noch eine zweite Frau zu heiraten. Das war damals zwar erlaubt oder geduldet, aber eigentlich hätte Elkana, mein Mann, als Levit wissen müssen, dass es eigentlich immer nur Probleme gebracht hat, wo zwei oder mehr Frauen da waren. Man sieht es beim Abraham mit der Hagar, beim Jakob mit Rahel und Lea. Und so nahm das Unglück seinen Lauf. Die neue hieß Penina. Man kann es übersetzen, Perle, Koralle. Sie war auch sehr schön. Bald wurde sie schwanger und machte mir das Leben zur Hölle. Ständig reizte sie mich mit Kränkungen und demütigte mich. Gott würde mich nicht lieben, sagte sie, weil er mich unfruchtbar gemacht hätte. Was sollte ich tun? Sollte ich mich an ihr rächen? Sollte ich weglaufen wie manche andere Frauen, die weggelaufen sind wegen irgendwelcher Missstände in der Familie, wegen Ehebruch, wegen Alkohol, wegen einer bösen Schwiegermutter oder was es alles sein kann. Irgendwas hat mich zurückgehalten, obwohl es mir gesundheitlich auch immer schlechter ging. Manchmal konnte ich nichts essen vor Traurigkeit. Manchmal kam Bitterkeit in mir hoch. Am schlimmsten war es immer, wenn wir nach Silo gingen. Einmal im Jahr gingen wir dorthin. Dort war die Stiftshütte des Herrn, das Heiligtum Gottes. Und das war die Zeit, wo es Penina am ärgsten trieb und am meisten gestichelt hat und mich gekränkt hat. Mir konnte keiner helfen, auch nicht Elkana, mein Mann. Und so ging ich dort ins Heiligtum und weinte mich vor Gott aus und betete eine lange Zeit. Und dann betete ich Folgendes, in Vers 11 nachzulesen, Kapitel 1. Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Kaum hatte ich Amen gesagt, kam schon die nächste Prüfung. Am Eingang war Eli, der Priester. Er hatte mich beobachtet. Eigentlich war er ja sowas wie ein Seelsorger. Er sollte anderen helfen, die in den Tempel kamen. Stattdessen hat er mich angepöbelt. Wie lange willst du betrunken sein, sagt er. Gib deinen Wein von dir. Er redete mich an wie eine Säuferin. Ich hätte ihn anschreien können, aber Gott schenkte mir Frieden. Ich konnte ruhig antworten. Und der Mann war plötzlich wie umgewandelt. Und ich wurde getröstet. Er sagte dann, Vers 17, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Und dann kam das Größte. Gott hat wirklich mein Gebet erhört. Bald darauf wurde ich schwanger, bekam einen Sohn. Ich nannte ihn Samuel. Das heißt, von Gott erhört. Aber ich wusste auch, er gehört nicht mir. Er sollte einmal dem Herrn dienen. Und sobald es ging, nach ein paar Jahren, brachte ich ihn zu Eli. Und sagte zu Eli, Vers 26, ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage meines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und auch mein Samuel betete dort den Herrn an. Und wisst ihr was? Ihr lieben Traunreuter, in dem Moment, als ich gebetet habe, als ich Samuel abgegeben habe, und es war ja eigentlich ein Abschied, aber ich bekam so eine Freude. Ich konnte es nur so ausdrücken, mein Herz freut sich in dem Herrn. Ja, und so kam ich dahin, dieses Gebet zu sprechen, das jemand für mich dann später aufgeschrieben hat, in Kapitel 2. Soweit das Zeugnis der Hanna. Die Bereitschaft der Hanna, ihr Versprechen einzulösen, das Beste herzugeben, das, was sie sich eigentlich gewünscht hatte, ihre Gebetserhörung, es führte zu einem geistlichen Aufbruch in Israel, in einer Zeit der Gottlosigkeit. Und Gott segnete die Hanna, er gab ihr nicht nur den Samuel, er gab ihr noch 5 weitere Kinder. Ich glaube, wir werden einmal im Himmel staunen, wie viel Frauen Gottes bewirkt haben im Reich Gottes. Durch ihren Glauben, ihre Treue, ihre Hingabe und ihr Gebet. Und da ist sicher die Hanna auch mit dabei. Jetzt möchte ich einfach noch 4 Punkte weitergeben, was wir von Hanna lernen können. In Bezug auf erhörliches Gebet, in Bezug auf Anbetung. Wir haben im Zeugnis der Hanna schon einiges mitbekommen. Das erste, Hanna schüttet ihr Herz aus vor dem Herrn. Sie sagt es selber später zu Eli, als er sie für betrunken hält. Er sagt, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Sie hat nicht nur ein bisschen gebetet oder einfach auch mal die Möglichkeit des Gebets genutzt, sondern sie hat wirklich ihr Gebet, ihr Herz ausgeschüttet. Sie weiß, wenn jemand helfen kann, dann kann es nur der Herr. Denn die meisten kennen das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und dort heißt es, wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Das hat die Hanna getan. Vielleicht hast du auch eine Penina oder einen Peninus. Wenn es ein Mann ist, würde er vielleicht so heißen. Eine Widersacherin, einen Widersacher, jemand, der dich ständig piekst und kränkt und reizt. Gehst du zu Jesus mit deiner Not, so wie die Hanna? Der Herr hat die Hilfe bereit. Lass dir vom Herrn das schenken, was du brauchst. Lass dir vom Herrn dieses Öl der Liebe schenken. Und diesem Öl genügt ein Tropfen, dass sich Menschen verändern können. Ein Tropfen genügt für eine knorrige Tür, dass sie nicht quietscht. So genügt oft ein Tropfen Liebe. Ich kann mich noch erinnern, dass mal jemand zu mir gesagt hat, der mit einem Menschen ganz große Probleme hatte und da alles Mögliche hingeworfen bekam, hat die Person zu mir gesagt, man weiß, das ist Wachgland. Könnt ihr das verstehen? Es ist weich gelandet. Es ist nicht auf Widerstand, auf Konfrontation gegangen, sondern es ist, wenn was weich landet, dann springt es nicht zurück, dann bleibt es liegen. So ist es gemeint. Es ist Wachgland. Gehst du zu Jesus mit einer Not? Oder versuchst du dich zu rächen? Ja, auch Christen können oft mit Hassgefühlen Probleme haben. Suchst du Menschen auf deine Seite zu ziehen? Oder willst du davonlaufen? Könnte es nicht vielleicht sein, dass Gott dir diese Penina oder diesen Peninus geschenkt hat? Dass du Liebe lernen kannst? Dass du beten lernen kannst, anzubeten, so wie Hanna, dass du lernen kannst, zu überwinden. Der Jesus sagte in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, alle. Es gibt keine Ausnahme. Nur bei ihm ist die Hilfe. Und dann gibt es einen Widersacher, einen Verkläger, mit dem haben wir alle zu tun. Es ist kein Mensch, das ist Satan selbst. Und jeder weiß, wie es ist in Stunden der Versuchung, in Stunden der Anklage. Er hält uns manchmal unsere Fehler, unsere Sünden vor. Er sagt, so wie Peninna zu Hanna, du bist nichts wert. Du bist verloren. Es wird nur noch schlimmer mit dir. Du bist unfruchtbar. Hat er nicht oft recht? Und was tun wir dann? Hanna ging zum Herrn und schüttete ihr Herz vor ihm aus. Und auch mit diesen Anklagen dürfen wir zum Herrn kommen. Und der Herr zeigt uns dann sein Erlösungswerk. Der Herr zeigt uns, ja, es stimmt, was der Teufel sagt. Du bist so. Und du wirst auch nicht besser. Aber dafür ging ich ans Kreuz. Offenbarung 12, Vers 11 heißt es über die Überwinderschar. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Also ihn, Satan, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Nicht durch ihre eigene Kraft, durch des Lammes Blut. Sie haben Satan hingehalten, ja, Dafür starb Jesus am Kreuz. Es stimmt, was du sagst. Ich bin unfruchtbar, ich bin nichts wert. Aber dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat den Sieg vollbracht. Du kommst zu spät. Also Hanna schüttet ihr Herz aus vor dem Herrn. Das zweite ist ihre Haltung des Gebets. In Vers 11 betet Hanna: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen, an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben. Sie bezeichnet sich dreimal als Magd. Und damit sagt sie etwas aus, damit sagt sie aus: Ich stehe unter dir. Du bist mein Herr, du bist mein Vorgesetzter. Sie nennt ihn auch nochmal Herr. Sie sagt damit: Es soll dein Wille geschehen. Ich will mich dir unterordnen. Ich will dir folgen, egal was jetzt bei diesem Gebet herauskommt, egal ob du erhörst oder nicht. Ich bin deine Magd. Sie bittet nur, sie fordert nicht. Und sie ist bereit für ein gewaltiges Opfer, nämlich ganze 100% ihrer Gebetserhörung sollen dem Herrn gehören. Bei uns ist es manchmal gerade andersrum. Wenn wir etwas beten, dann soll es zu 100% uns gehören. Es geht oft nur um uns, um unsere Wünsche. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn Gott unser Gebet auch oft nicht erhören kann. In Jakobus 4 steht in der Beziehung auch ein ganz wichtiges Wort. Jakobus 4, Vers 2. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also zwei Dinge: Ihr habt nicht, weil ihr vielleicht gar nicht bittet. Und wenn ihr bittet, sagt Jakobus, dann nur, um etwas für euch zu haben, um es für euch zu verzehren, um selbst einen Genuss davon zu haben. David sagt in Psalm 66, Vers 18, wenn ich Unrechtes vorgehabt in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Es ist auch wichtig, dass wir unsere Stellung vor Gott überprüfen. Worum geht es uns eigentlich? Ist wirklich Gott unser Herr, so wie wir ihn oft bezeichnen? Wir nehmen dieses Wort Herr so oft in den Mund, aber ist er wirklich unser Herr? Und bei Hanna war es so. Das Dritte, was wir in ihrem Gebet sehen, dieses Gebet war ernsthaft. Sie betete ausdauernd, sie betete von ganzem Herzen. Sie betete lange, heißt es hier in Vers 12. Und dieses Gebet hört der Herr. Auch im Jakobus 5 steht dazu ein Vers, Jakobus 5, Vers 16. Jakobus 5, Vers 16. Im zweiten Teil: Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann wird Elia als Beispiel genannt. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht 3 Jahre und 6 Monate. Er betete ernstlich, er betete inständig. Ich glaube, wir haben schon für viel gebetet und haben es doch oft schnell wieder vergessen, wofür wir gebetet haben. Ich merke es selber, manchmal betet man für einen Menschen ein paar Tage und plötzlich ist es gar nicht mehr so wichtig. Es ist eigentlich kein ernsthaftes Gebet. Wir sehen es manchmal in den Wünschen unserer Kinder, vielleicht kennt ihr das auch. Vor ein paar Tagen kam der Tobi mit einem Katalog und hat da berichtet, was er sich zu Weihnachten wünscht. Naja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe gedacht, ja, wenn es ihm im Sommer auch noch wichtig ist und dann im Herbst vielleicht auch, dann ist es wirklich ein ernsthafter Wunsch. Ich habe gesagt, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, ob es ihm wirklich wichtig ist. Und ich glaube, bei Gott ist es auch manchmal so. Wir kommen manchmal mit dem Gebet zu Gott und einen Monat später wissen wir nichts mehr davon. Und vielleicht wartet manchmal Gott mit der Erhörung einfach, um zu sehen, wie ernst es uns ist und ob es uns wirklich ein Anliegen ist. Manche Gläubige haben Jahrzehnte für einen Menschen gebetet, bis Gott eingegriffen hat und Menschen zum Glauben gefunden haben. Von Georg Müller habe ich gehört, hat 63 Jahre für einen Freund gebetet. Dieser Freund kam zum Glauben, kurz nachdem Georg Müller gestorben war, aber noch bevor er beerdigt wurde. 63 Jahre, das war mit Sicherheit ein ernsthaftes Gebet. Und so war es auch bei Hanna, es war ein Gebet, was sie jahrelang bewegt hat. Und dann heißt in Vers 19, der Herr gedachte an sie. Und er wird auch an dein Anliegen denken, wenn seine Stunde gekommen ist. Gerade da, wo Menschen ernstlich beten, denkt Gott daran. Wir sehen es an vielen Beispielen in der Bibel. Ich denke vor allem auch an Daniel. In Kapitel 9 spricht ein langes Gebet für sein Volk. Und dann kommt der Engel Gottes zu ihm und sagt, eben gerade da, als du anfingst zu beten, ich sage es mit meinen Worten, da habe ich an dich gedacht. Wo Menschen ernstlich beten, denkt Gott daran. Also sie betet ernsthaft. Und ein letzter Punkt, die Hanna hält ihr Versprechen zu 100%. Sie hat gesagt, Herr, wenn du erhörst, dann soll dieses Kind dir gehören. Und sie brachte es dem Herrn. Sie hat nicht noch ein paar Jahre rausgeschoben. Ja, jetzt möchte ich mal erst noch die Kindheit und die Jugendzeit mit meinem Samuel genießen und dann soll er dem Herrn gehören. Sie hat das Kind gebracht, sobald es möglich war, sobald es enthöhnt war. Im Psalm 50, 14 heißt es, bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Wie viele haben Gott schon etwas versprochen und später hat es sie gereut oder sie haben es wieder vergessen. Wie viele haben im Schützengraben, im Krieg ein Gelübde getan. Wie viele haben im Krankenhaus vor der Operation gebetet, Herr, wenn ich da gut hindurchkomme, wenn es mir wieder gut geht, dann will ich das und das tun. Und als es besser war, war es wieder vergessen. Wie viele haben Gott etwas versprochen bei ihrer Hochzeit. Ich will meiner Frau, meinem Mann treu sein, bis dass der Tod uns scheide. Und es war bald vergessen. Wie viele haben bei der Taufe, auch hier in der Gemeinde, ein Versprechen, ein Bekenntnis abgelegt. In unserem Taufbekenntnis heißt es unter anderem, meine Taufe soll verdeutlichen, dass ich nicht mehr mir selber, sondern Gott lebe. Und unser Taufbekenntnis schließt mit den Worten, da mein Heiland so viel für mich getan hat, möchte ich mit allem, was ich bin und habe, ihm und seiner Sache zur Verfügung stehen. Ich möchte seine Interessen über die meinigen stellen. Denkst du noch daran? Denken wir noch daran, die wir getauft sind? Stehen wir noch dazu? Seine Interessen über die meinigen zu stellen? Die Hanna hielt ihr Versprechen. Vielleicht erinnert Gott auch dich heute an ein Versprechen, das du ihm mal gegeben hast. Dann tu es am besten heute. Ich möchte mal nochmal kurz die vier Punkte wiederholen, was zu einem erhörlichen Gebet, zur wahren Anbetung gehört. Erstens, kommt gleich zur richtigen Adresse. Kommt gleich zu Jesus. Nicht erst, wenn ein Scherbenhaufen da ist, durch den Zornausbruch, durch irgendwelche Depressionen. Kommt gleich zu Jesus. Zweitens, steh richtig vor Gott, stell dich unter ihn. Er will dein Herr sein. Füg dich seinem Willen, sag Ja zu Gottes Wegen. Er meint es gut mit dir. Das dritte, bete ernsthaft, bete ausdauernd. Und wenn du ein schlechtes Gedächtnis hast, dann schreib dir es auf, mach dir eine Gebetsliste. Dieses Gebet hat Verheißung. Und das vierte, bezahle dem Herrn deine Gelübde. Tu, was du ihm versprochen hast. Wir können viel lernen von dieser Frau Gottes, von der Hanna. Auch wir Männer. Manche Männer meinen, beten sei Frauensache. Paulus sieht es anders. Im 1. Timotheus 2, Vers 8 sagt er, ich möchte, dass die Männer an allen Orten heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Also überall, an allen Orten sollen die Männer beten. Und sie meinen oft, es wäre Frauensache. Was könnte geschehen, wenn wir alle Beter wären wie Hanna? Wenn schon das Gebet einer Frau, einer Gerechten, so viel vermocht hatte, wie viel mehr, wenn wir als Gemeinde Beter würden. Amen.